ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hallo, ich bin Christopher Wehrmann. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge geht es um die Frage, wie stark Putins Truppen gerade unter Druck geraten. Denn der Ukraine ist es gelungen, an einer weiteren Stelle über die russische Grenze in die Region Kursk vorzustoßen. Während laut Präsident Selenskyj alles nach Plan läuft, heißt es gleichzeitig aus Moskau, das eigene Militär sei mit seiner Gegenoffensive erfolgreich. Dabei wurde Russland auch an anderer Stelle empfindlich getroffen. Im Westen des Landes, in der Stadt Toropetz, explodierte offenbar ein riesiges Munitionslager, in das wahrscheinlich ukrainische Drohnen eingeschlagen sind. Der Militärökonom Markus Kolb von der ETH Zürich spricht vom größten Einzelverlust im gesamten Krieg. Er ist zu Gast in dieser Folge. Und zuerst habe ich mit ihm über das Ziel der neuen Operation in der Region Kursk gesprochen.
Man muss dazu erst ein bisschen überlegen, was macht die Ukraine hier eigentlich oder wie rückt sie vor? Es gibt ja nicht in dem eigentlichen Sinne einen geschlossenen Operationsplan, wo man sagt, nach Tag X muss der Ort sowieso erreicht sein. Sondern das Ganze ist immer noch ein sogenanntes Probing. Das heißt, die Ukraine schaut einfach, wo sind Schwachstellen in der russischen Front beziehungsweise im russischen Hinterland. Also wo steht nichts oder wenig und wo kann ich da hineinstoßen? Wir sehen hier, also gerade das Video ist eigentlich ganz witzig, weil Sie hier diese sogenannten Drachenzähne sehen, ja, die also nicht etwa in der Erde verankert sind, sondern die einfach nur locker aufliegen. Und Sie sehen, dass das Fahrzeug, also hier den Schützenpanzer, wie er das einfach so wegschiebt. Ne? Also das gibt Ihnen eine Idee, dass die Russen eben in diesem Sektor sicherlich nicht irgendeinen größeren Angriff erwartet haben. Und die Bewegung, die funktioniert tatsächlich so. Also man fährt einfach rein ins Gelände und schaut, wie weit man kommt. Also man schaut quasi, was geht. Auch der erste Vorstoß der Ukraine, der Ende August begonnen hat, der kam eigentlich genau so zustande. Also man ist reingefahren, hat geschaut, dass man die Russen überraschen kann und wie weit man da kommt. Und auch der zweite, kleinere Vorstoß, der jetzt stattfindet, ich glaube, wir sehen ihn dann gleich auf der Karte. Genau, also wenn wir hier den Verlauf angucken, da sehen Sie eben so diese Methode, ne? Man fährt soweit es geht, man versucht, sich im Gelände festzusetzen und dieses Gebiet möglichst zu halten. Und sobald die Uhr jetzt so vorrückt auf den 15. oder 16. September, sehen Sie, da beginnt jetzt diese kleine zweite Ecke. Das ist die zweite Initiative, die im Moment losgeht. Die zielt eigentlich in Richtung Gluschkowa, in Richtung des Flusses Seim. Und da sind wir so ein bisschen beim Hintergrund, was soll das Ganze eigentlich? Sie müssen sich vorstellen, dass hier dieser Frontsektor von Sumy, der bindet natürlich ukrainische Truppen. Warum? Weil die Russen im Prinzip sagen können, ja, wenn ihr da nichts hinstellt, dann könnten wir ja selber quasi in diese Region einfallen. Und jetzt sagen die Ukrainer, na gut, wäre doch schön, wenn ich diese Truppen befreien könnte, also was mache ich? Ich errichte mir quasi in Russland eine Pufferzone. Das heißt also, ich nehme den Fluss Seim, der dort fließt, etwas weiter nördlich als die gelben Gebiete, die hier eingezeichnet sind, und nehme den quasi als natürliche Grenze. Deswegen haben die Ukrainer auch die russischen Brücken darüber zerstört. Dann haben die Russen versucht, Pontonbrücken zu bauen. Die haben die Ukrainer wiederum zerstört. Also man kann sich vorstellen, es ist so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Ja? Also man schaut, wie weit geht. Die Russen gehen dagegen. Bei Sucha hat man diese Eisenbahnlinie blockiert. Und so geht das Spiel jetzt im Prinzip weiter. Jetzt haben die Russen Truppen herangeführt und zwar vereinzelt sogar von anderen Frontabschnitten. Also es gibt einzelne Regimenter, die zum Beispiel aus dem Gebiet von Wovchansk oder von Kupiansk herangeführt worden sind. Das Kräfteverhältnis ist jetzt ungefähr ausgeglichen und jetzt geht dieses Katz-und-Maus-Spiel weiter. Also sprich, die Russen wissen ja nicht, wo bewegen sich die Ukrainer jetzt hin und die Ukrainer wissen nicht, wie stark ist die jeweilige russische Verteidigung. So, und so wird es jetzt die nächsten Wochen wahrscheinlich weitergehen, in diesem Probing, ne, wo man guckt, wie weit kommt man voran.
Also Sie sagen Katz-und-Maus-Spiel und in der Tat, es ist ja so, man hat das irgendwie mit gemischten Gefühlen betrachtet. Im August galt der ukrainische Vormarsch dort ja eigentlich als militärische Sensation. Später herrschte dann doch eher der Eindruck, es sei ja allenfalls vielleicht ein symbolischer Gewinn, der Russland jetzt auch nicht besonders stört oder keine großen Sorgen bereitet. Was war Ihr Eindruck? Was stimmt nun?
Also es ist sicherlich mehr als ein symbolischer Gewinn, und zwar aus dem einfachen Grund, dass es die erste Invasion in Russland seit 1945 ist. Und das ist natürlich für Putin ein empfindlicher Schlag gegen sein Ego, also insbesondere weil er sich ja gern so als Beschützer des Vaterlandes inszeniert. Und jetzt haben sie eben 100.000 Zivilpersonen, die evakuiert worden sind nach ganz Russland, ne? Und Leute, die nicht in ihre Dörfer zurück können. Und sie haben sehr peinliche Videos auf Telegram, wo also die Leute sich beschweren, sag mal, Putin, was machst du eigentlich und warum schützt du uns nicht? Also in der Hinsicht wirkt es auf jeden Fall. Es wirkt auch in anderer Hinsicht, weil die Ukraine versucht jetzt im Prinzip das Gleiche, was die Russen im Donbass die ganze Zeit schon machen. Sie setzen sich im Gelände fest und sagen, ja, wenn ihr uns wieder raushaben wollt, dann wird das teuer und langwierig und blutig, ne? Also man erhöht quasi den Exitpreis und versucht damit Russland zu zwingen, eben Truppen zu verlagern beziehungsweise Aufmerksamkeit dorthin zu verlagern. Und jetzt sind wir beim nächsten wichtigen Punkt. Bewegungsphasen in diesem Krieg sind ja wetterabhängig. Das heißt, wir befinden uns jetzt wieder so in dem Endspurt auf die nächste Rasputiza zu. Heute haben wir den 19. September. Die wird in ungefähr 4 bis 6 Wochen in diesem Gebiet beginnen und ab dann ist Bewegung kaum noch möglich. Das heißt, wenn die Ukraine sich bis dahin eingegraben hat und dieses Gebiet halten kann, dann wird sie es wahrscheinlich auch den Winter hindurch halten können. Und die Russen quasi ärgern in diesem Sektor. Also sie zwingen dort Ressourcen stehen zu lassen, versuchen ihre Nachschublinien zu unterbrechen, mit der Artillerie reinzuschießen. Also insofern ist das sicher mehr als nur symbolisch.
Soweit vielleicht erstmal zur Region Kursk. Russland hat gestern zum wiederholten Male die Angriffe von ukrainischen Drohnen gemeldet, die zu großen Zahlen allerdings auch abgeschossen worden seien. Dabei gab es auch einen Brand, wir haben es vorhin angesprochen, in einem Munitionslager in der Stadt Toropetz, die wir vorhin auch auf der Karte gesehen haben, angeblich eben ausgelöst durch herabstürzende Drohnenteile, woraufhin auch viele Anwohner ihre Häuser, ihre Wohnungen verlassen mussten. Welche Bedeutung, Herr Kolb, haben solche ukrainische Aktionen? Was ist das Ziel dahinter?
Also zunächst mal, das ist nicht einfach nur ein Brand in einem Munitionslager, das ist der größte russische Einzelverlust im gesamten Krieg bisher. Also vielleicht können wir das Video zeigen, das ist also ein, da sehen wir gerade die Schockwelle hier, das ist
Das sieht
ein
in der Tat
also
beeindruckend aus, Jess.
apokalyptisches Ausmaß, kann man sagen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Kilotonnen hier gerade verbrennen. Das ist schon massiv. Ich empfehle den Zuschauern, Sie können mal auf OpenStreetMap gehen und da suchen Sie einfach die Stadt Tarapetz. Das können Sie in lateinischen Buchstaben eingeben, Taropets. Dann sehen Sie diese große Anlage. Die ist ungefähr 4 Kilometer lang und 1 Kilometer breit und vollgestopft mit Raketen, mit Artilleriemunition und die gehen hier alle gerade gleichzeitig in die Luft. Dieses Feuer ist so groß, dass die NASA-Satelliten das einfach nur noch als einzige rote Fläche zeigen. Also das ist schon gewaltig. Wenn Sie jetzt überlegen, wie kommt das zustande? Das ist natürlich nicht eine, also wie der Gouverneur da gesagt hat, das ist natürlich Unsinn. Das sind keine Trümmerteile, die da herunterfallen, sondern die Ukraine macht das so, das ist ein Drohnenschwarm, der in dieser Region steuert, also vielleicht 100 Stück. Von denen schießt die russische Luftverteidigung 90 ab, aber sie kriegt halt nicht alle. Ja, und wenn da zwei oder drei drauffallen und die Munition entzünden, dann reicht das eigentlich. Und natürlich ist das jetzt spektakulär, weil die Russen halt die Munition nicht verbunkert hatten, sondern einfach offen gelagert hatten und deswegen die einfach abbrennt. Aber wirklich, also das sind extrem spektakuläre Bilder, die
Ja,
man
das
ganz
kann man
selten
nur
sieht.
bestätigen. Danke auch nochmal für diese Klarstellung, dass es also dann tatsächlich ein herber Schlag für die russische Seite ist. Dementsprechend auch Fragen unserer Community. Eduard Kunsch fragt uns über YouTube bei dem Angriff auf das Munitionsdepot, kann man da schon von zeitnahen operativen Folgen sprechen für die Russen? Gleich die Frage in etwa von Kosmopolite, wie stark beeinflusst die Sprengung des russischen Munitionsdepots die Versorgung der russischen Armee an der Front?
Ja. Also ich denke, wir müssen noch ein paar Tage warten, damit wir feststellen können, wie groß ist der Verlust in Kilotonnen. Aber wenn Sie denken, dass Russland zum Beispiel bei seinen Terrorangriffen gegen die Zivilbevölkerung oder die Energieinfrastruktur der Ukraine es immer so gemacht hat, sie sammeln erstmal Missiles, Raketen, Munition über mehrere Wochen und dann führen sie einen konzentrierten und massiven Schlag aus. Möglicherweise war das hier quasi, also das war sicher mehr als eine Sammlung, aber vielleicht war das eines der Zentrallager. Das heißt, wir könnten dann erwarten, dass es vielleicht weniger solche konzentrierten Aktionen geben wird gegen die ukrainische Energieinfrastruktur. Und selbstverständlich betrifft das dann auch die Versorgung an der Front. Also sprich, es müsste jetzt eigentlich zu beobachten sein, dass zumindest kurzfristig die Feuerfrequenz bei der Artillerie oder die Angriffe mit Missiles weniger intensiv werden.
Ich hatte es vorhin noch nicht gesagt, aber ihr habt es schon eingeblendet gesehen. Fragen und Kommentare natürlich wie immer gerne an uns über Mail oder auch über unsere Social-Media-Kanäle. Natürlich Fragen an die Experten hier bei uns in der Sendung. Ja, schauen wir uns vielleicht gerade noch mal den dritten Schauplatz an von der Karte, die wir am Anfang gezeigt haben. Pokrowsk, das ist jetzt wiederum in der Region Donetsk, also auf der ukrainischen Seite, von wo Moskau allerdings Geländegewinne meldet. Wie entwickelt sich dort die Dynamik?
Ja, man kann sagen, Russland kämpft hier eigentlich wie im Zweiten Weltkrieg schon, also mit massiven Wellen von menschlichem Fleisch. Ich entschuldige mich für den Ausdruck, aber man kann es nicht anders benennen. Also sie können in diesem Frontsektor keine 10 Meter mehr laufen, ohne auf russische Leichen im Gelände zu treffen. Das ist nicht neu. Das gab es auch schon in der zaristischen Armee. Die Zaren haben das damals Verni Scott genannt, das treue Vieh. Klingt zynisch, ist es auch. Ja, gibt Ihnen eine Idee, was ein Menschenleben in Russland wert ist? Der britische Geheimdienst hat mal geschätzt, es sind pro Tag zwischen 900 und 1000 Soldaten, die hier geopfert werden. Diese Angriffe finden interessanterweise primär infanteristisch statt. Das heißt also, mechanisierte Fahrzeuge fahren da rein, laden die Soldaten aus, fahren sofort wieder zurück. Also es hat sich eigentlich von einer mechanisierten zu einer infanterielastigen Kampfführung entwickelt. Und die Idee ist eigentlich, dass man sich die Städte Pokrowsk und Konstantiniwka, die wir hier auf der Karte sehen, eigentlich zusammen denken muss, also quasi als eine logistische Versorgungsachse. Das ist nämlich die zentrale Versorgungsachse für diesen Sektor. Und wenn die Ukraine den verliert, also wenn der unterbrochen werden kann, dann wird es sehr, sehr schwer, diesen Frontsektor zu halten. Dann müsste sie sich zurückziehen auf die nächste Verteidigungslinie. Dann würde sie also schon so im Bereich sich bis auf Slowjansk zurückziehen müssen, wo
Steht
die nächsten
das ganz kurz zu
Siedlungen
befürchten aus
waren.
ukrainischer Sicht?
Also im Moment noch nicht, weil die Russen, also im Verhältnis zu dem, was sie opfern, sehr, sehr langsam vorankommen. Und wenn wir uns angucken, wie haben sie bisher solche Orte eingenommen? Sie warten typischerweise, bis die Orte von drei Seiten umstellt sind. Und wenn Sie jetzt gucken, sie sind noch etwa 15 Kilometer entfernt von Pokrowsk. Wenn sie bei dem jetzigen Tempo bleiben, dann wird das knapp. Ich habe ja vorhin gesagt, die Rasputiza kommt. Rasputiza kommt im Donbass
Erklären Sie
früher.
bitte den Begriff nochmal. Ich habe vorhin auch gedacht, ich kenne
Ja.
den noch nicht. Viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer wahrscheinlich
Es
auch
ist kein
nicht.
Problem. Rasputiza heißt wörtlich die schlechte Wege. Also das ist, wenn der Regen einsetzt in dieser Region, dann weicht die Schwarzerde, also diese fette, schwere Erde, die weicht so stark auf, dass man kaum noch mit mechanisierten Fahrzeugen, geschweige denn zu Fuß, durch das Gelände durch kann. Das heißt also, selbst mechanisierte Bewegungen sind häufig unmöglich und Bewegungen zu Fuß gehen gar nicht. Das heißt, das Wetter macht ihnen quasi einen Strich durch die Rechnung, und sie können dann keine Bewegung mehr in diesem Krieg durchführen. Sie müssen also dann warten bis in den Winter, bis der Boden wieder durchgefroren ist, und ab dann können sie wieder sich bewegen. Das haben wir in allen Kriegswintern bisher gesehen. Also das Wetter spielt hier eine viel, viel größere Rolle als in anderen Kriegsschauplätzen. Und für die Russen ist das natürlich ein Problem, ne? Also wenn sie jetzt rein infanteristisch vorgehen und sie erreichen ihr Ziel nicht, bis die Rasputiza einsetzt, dann haben sie halt keine Befestigung im Gelände, in die sie sich irgendwie zurückziehen können, und müssen dann warten. Und in der Zeit stehen sie natürlich im feindlichen Gelände, und die Ukraine wird dann versuchen, sie rauszunehmen.
Ja, verstehe. Wir haben noch ein paar Fragen, zumindest mal eine, die jetzt vielleicht noch passt. Da geht es allerdings um die Kämpfe in anderen Regionen. Leo K. fragt uns nämlich, wie steht es um die Krim und um das Schwarze Meer? Laufen hier weiterhin Operationen der ukrainischen Armee?
Ja, also es gibt natürlich laufende Seeoperationen. Das muss man sich mehr so als Scharmützel vorstellen, aber da geht es vor allem darum, den ukrainischen Seekorridor freizuhalten, über den zum Beispiel die Getreideexporte laufen oder auch die Versorgung über Odessa. Also die Russen versuchen immer mal wieder mit der Schwarzmeerflotte zu schauen, geht da was? Versuchen auch einzelne Bohrplattformen zu besetzen, die Ukraine auch. Also das ist mehr so ein Hin und Her. Aber da tut sich eigentlich relativ wenig. Auf der Krim im Moment auch. Also die Ukrainer haben ja schon massive Luftschläge auch durchgeführt gegen die Krim, aber das ist im Moment etwas aus dem Fokus geraten. Also ich würde sagen, die Hauptkampfhandlung im Moment ist wirklich im Donbass bei dieser infanterielastigen Kriegführung.
Das war jetzt also erstmal die militärische Lage an der Front. In der Ukraine wächst nach den russischen Angriffen auf wichtige Infrastruktur in den vergangenen Wochen vor allem die Sorge über die Energieversorgung. Wie die Menschen Herbst und Winter entgegenblicken, berichtet unsere Reporterin Alisa Jung aus Kiew.
Ihr habt die massiven russischen Raketenangriffe, Luftschläge der letzten Wochen und Monate angesprochen. Die haben hier ihre Auswirkungen eben schon gezeigt. Es ist sehr viel Energieinfrastruktur zerstört worden. Man hat es den ganzen Sommer hier schon übergespürt. Es gibt einfach Stromabschaltungen. Die Ukrainer müssen massiv Strom einsparen, haben teilweise eben nur noch wenige Stunden Strom am Tag und schauen natürlich deshalb jetzt, wo es noch warm ist, schon sorgenvoll auf den Winter. So war es auch in den letzten beiden Jahren schon. Aber dieses Jahr, so hieß es eben von der Energiebehörde, befürchtet man wirklich die härteste Probe, weil inzwischen so viel dieser Infrastruktur einfach zerstört ist und nicht so schnell wiederherzustellen ist. Kommissionspräsidentin von der Leyen wird also morgen hierher reisen, auch mit einem Versprechen im Gepäck von 160 Millionen Euro, haben wir gehört, die da freigegeben werden sollen aus russischen Geldern in der EU, die dort eingefroren sind. Die möchte man also jetzt hier verwenden, um der Ukraine helfen zu können. Damit sollen dann, so heißt es hier nach Berechnung, möglicherweise 25% des Energiebedarfs auch gedeckt werden können. Aber das heißt natürlich 75% schon mal nicht. Und die Menschen, wie bereiten die sich also vor? Die versuchen, sich unabhängig zu machen von der Energieinfrastruktur. Wie machen sie das? Ganze Wohnblocks, die also zusammen leben, die sammeln jetzt schon in ihrem Haus, tun das schon seit Wochen, fragen also rum, wer kann Geld beisteuern, wer aus dem Haus kann mitbezahlen, dass sie zum Beispiel umstellen auf Solarenergie, die sie dann mit dem Nötigsten versorgen kann. Mit Generatoren versorgen sich ja auch die allermeisten, aber das kostet natürlich Geld. Die Preise sind hier gestiegen, das alles ist teuer, schwerer zu bekommen, klar. Wenn das ein Produkt ist, was jeder haben möchte.
Also der Winter steht bevor. Der Krieg dauert auch schon eine ganze Weile an und noch immer ist kein Ende der Kampfhandlungen absehbar. Was heißt das eigentlich für Präsident Zelensky? Wie groß ist eigentlich noch der Rückhalt in der Bevölkerung für ihn und für seine Politik?
Dieser Krieg hier geht natürlich inzwischen schon so lange, also von dieser anfänglichen und dieser inzwischen jetzt schon über 2 Jahre her anfänglichen großen Beliebtheit, die der Präsident dann hatte, weil er eben geblieben ist, weil er nicht gegangen ist, die ist natürlich enorm gesunken. Die ist aber auch schon eben letztes Jahr gesunken, als die ukrainische Gegenoffensive gescheitert ist. Da hat Zelensky also an Beliebtheit eingebüßt. Jetzt durch die Offensive in Kursk ist natürlich wieder ein wenig Hoffnung zurückgekommen, ein Glaube an die Kampfkraft, die ukrainische Kampfkraft, der war natürlich auch total eingetrübt und insofern ist jetzt, ich würde mal sagen, er ist nicht mehr wahnsinnig beliebt, aber man möchte natürlich jetzt zur Stunde auch keinen anderen Präsidenten. Was heißt das? Also eine Neuwahl wäre ganz unmöglich, das weiß hier auch jeder. Wie soll das gehen, wenn so viele Menschen an der Front kämpfen oder in besetzten Gebieten eben sich ja teilweise auch noch aufhalten? Neuwählen geht nicht, das will also auch niemand. Das heißt, man wird mit Präsident Zelensky hier rechnen und planen, solange dieser Krieg eben dauert. Und es werden Wünsche geäußert, dass er dann doch möglichst direkt nach Kriegsende abtreten solle. Aber es ist überhaupt nicht davon die Rede, dass man sich also wünscht, dass er jetzt während diesem laufenden Krieg zurücktreten solle oder was auch immer. Das hält man für viel zu gefährlich. Das würde das Land einfach total schwächen.
Es wird immer wieder über Friedenspläne gesprochen, zumindest international. Auch unser Bundeskanzler hat vor kurzem noch mal zumindest den Wunsch geäußert, dass möglichst bald über Friedensgespräche mal nachgedacht werde. Ja, wie stehen die Menschen in der Ukraine möglichen Friedensgesprächen gegenüber?
Auch in der Ukraine diskutiert man natürlich darüber. Und eine Sache muss man aber ganz klar zu Anfang sagen, die Ukraine will und wird nicht kapitulieren. Das ist etwas, was sie ganz eindeutig klar macht. Außerdem weiß man hier, sagt man, Putin kann man nicht vertrauen. Wie will man also mit ihm Friedensgespräche führen? Das findet man also schwierig. Das ist hier natürlich ein Zwiespalt. Und gleichzeitig wünscht man sich nicht sehnlicher, ist ja klar, als Frieden, aber eben auch Freiheit für dieses Land. Und worüber wird dann in der Ukraine gesprochen? Das heißt ja immer, die Ukraine möchte reden, möchte mit Russland reden, aber zu ukrainischen Konditionen. Was sind ukrainische Konditionen? Was meint man damit? Damit meint die Ukraine die Grenzen von 1991, als sie unabhängig wurde. Dazu zählt also die Krim, Donetsk, Luhansk. Das sind von Russland besetzte Gebiete. Aber gleichzeitig wird von Präsident Zelensky in der Öffentlichkeit aktuell nicht klar kommuniziert, was jetzt also die roten Linien sind, über die man jetzt weiter diskutieren würde, würde man also ins Gespräch kommen. Das heißt, es gibt hier Vermutungen, Hoffnungen, möglicherweise vielleicht kann man eine Waffenruhe Russland dazu bringen, in eine Waffenruhe überzugehen, dazu zuzustimmen, dass man dann also Zeit gewinnt, gemeinsam mit dem Westen, weil den braucht man, das ist hier entscheidend, das weiß man, mit dem Westen zu verhandeln. verhandeln, wie es weitergehen kann, wie die Ukraine überhaupt weitermachen kann. Aber nochmal, eins ist ganz klar, die Ukraine sagt keine Kapitulation.
Ja, und wir kommen damit nochmal zurück zu Markus Kolb, Militärökonom von der ETH in Zürich. Und Herr Kolb, Sie haben es gehört, wir haben gerade über mögliche Verhandlungslösungen gesprochen. Das sind auch Fragen, die uns hier im Forum erreichen. Louis Zimmermann fragt zum Beispiel, was muss passieren, dass Verhandlungen starten? Es hieß ja lange, die Russen müssen die Folgen des Krieges spüren. Das ist doch jetzt der Fall, meint er, müsste der Fall sein. Was sagen Sie?
Also ich würde mal grundsätzlich sagen, merken Sie sich mal den Spruch ZDF, zuerst die Fakten. Die Fakten sind wie folgt, wir haben ein imperial agierendes Russland, das eindeutig sich zumindest die Beherrschung, wenn nicht gar die Auflösung der Ukraine auf die Fahnen geschrieben hat. Stichwort Verhandlungen. Also ich persönlich finde es sehr tragisch, dass das Wort Verhandlungen eigentlich mehr und mehr eine Chiffre wird für Unterwerfung beziehungsweise Belohnung der Aggression. Wie wollen Sie mit einem solchen Regime verhandeln, das entschlossen ist, sie zumindest in Teilen aufzulösen, wenn nicht gar als Staat und Nation zu vernichten? Erklären Sie mir das bitte. Wenn Sie ernsthaft der Ansicht sind, Sie könnten die russische Armee zum Stehen bringen an irgendeiner Waffenstillstandslinie, wer soll die garantieren? Kommen dann irgendwelche Peacekeeper von der EU oder was und halten dann gegen die russische Armee, so nach dem Motto wie bei Minsk II 2015? Ja, super Idee. Oder gibt es dann Sicherheitsgarantien, wie im Budapester Abkommen 1994? Hat ja super funktioniert, ne? Also ich muss ehrlich sagen, ich muss immer ein bisschen über diese Illusionen, die man sich da immer noch im Westen macht, worum es sich bei diesem Russland handelt und dass man quasi denkt, dass das sein jetzt so, halt, ja, dann leitet man halt irgendwelche diplomatischen Verhandlungen ein und dann würde man sich schon einigen. Ich glaube, die Leute haben noch nicht verstanden, dass wir es hier mit einer neuen Weltordnung zu tun haben, in der künftig andere Gesetze gelten werden. Und da kommt man nicht weiter mit diesem Denken. Das ist meine Ansicht, aber ja. Ich empfehle immer, sich von solchen Illusionen zu lösen und die Fakten zu betrachten.
Nicht einen Friedensplan, sondern einen Siegesplan nennt Volodymyr Zelensky sein Vorhaben. Das will er kommende Woche in Washington vorstellen. Da ist er verabredet mit Kamala Harris, aber auch mit Präsident Biden und auch mit dem republikanischen Präsidentschaftsbewerber Trump. Einen Siegesplan also. Wie realistisch halten Sie den oder ist das mehr politische PR?
Ja, ich weiß nicht. Also es ist schwer, Pläne zu kommentieren, wenn man nicht weiß, was drinsteht.
Was müsste drinstehen? Was glauben Sie?
Nee, da möchte ich nicht spekulieren. Also das wäre unseriös. Aber ich meine, die Bezeichnung Siegesplan, die weist natürlich schon darauf hin, dass es zumindest in Teilen sicher politische Propaganda ist. Ne? Also es geht vielleicht dann mehr darum, zu demonstrieren, dass man eben nicht kapituliert oder sich nicht unterwerfen wird, sondern im Gegenteil einen Plan hat, wie man die Aggression eben neutralisiert. Und das schließt natürlich notwendigerweise ein, dass Russland sich aus den besetzten Gebieten zurückzieht, wozu es natürlich freiwillig nie bereit sein wird, also muss man es dazu zwingen. Also in die Richtung wird es schon irgendwie gehen. Wie man das dann benennt, das ist eine andere Frage. Aber nochmal, betrachten Sie die Fakten und betrachten Sie die Karten. Ja? Also Sie können, Papier ist geduldig, ne? Sie können viel schreiben. Ja. Die Frage ist letztlich, kriegen Sie die militärische Leistung auf den Boden?
Das ist in der Tat die Frage. Kosmopolite fragt uns nochmal über YouTube, würde die Ukraine bei Freigabe von weitreichenden westlichen Waffensystemen, auch das ist ja ein Dauerbrenner, diese Diskussion, würde dann die russische Versorgung mit Munition und Kraftstoffen nahezu unterbunden werden können? Das ist die Frage. Also dahinter im Prinzip müssten diese Waffensysteme jetzt kommen. Ihre Einschätzung?
Man könnte die russische Versorgung damit schwer schädigen, selbstverständlich, weil man eben weit ins Hinterland kommen würde, also auf die Eisenbahnlinien, auf die Ölversorgung, auf die Truppentransporte zielen könnte. Man muss sich immer klar machen, man zwingt die Ukraine im Moment durch diese Politiken einen Krieg zu führen, wie keine NATO-Armee sie jemals führen würde. Ne? Also man würde automatisch als erstes die Basen des Gegners ausschalten, und zwar natürlich auch im Hinterland. Das ist immer noch so diese psychologische Methode, die Putin sehr erfolgreich anwendet, er zwingt die westlichen Politiker, sich selber zu sabotieren und sich selber zu beschränken. Also dieses Narrativ der sogenannten roten Linien, das wirkt immer noch, also zumindest da in dieser Generation. Ist vielleicht eine Zeitfrage, bis es endlich mal verschwindet. Aber kriegsvölkerrechtlich würde dem nichts entgegenstehen und militärisch wäre es das einzig Sinnvolle, ja.
Hans Landau fragt uns über YouTube nach der Stärke des russischen Militärs. Warum kann Putin die russischen Grenzen nicht verteidigen?
Ja, das ist eine Frage, die ich auch schon dem FSB gerne stellen würde. Der FSB, also der russische Inlandsgeheimdienst, ist ja auch zuständig für die Sicherung der russischen Grenzen. Und auf dem Papier hat der ein Grenzschutzbataillon von insgesamt 200.000 Mann. Und das habe ich mich genau auch gefragt, wo sind die eigentlich? An der kasachischen Grenze oder, keine Ahnung, im Fernen Osten? Ich weiß es nicht, aber eigentlich müssten die da sein, ne? Ich weiß mir selber auch nicht wirklich eine Antwort darauf. Aber wenn die nicht da sind, tja, dann existieren sie entweder nicht, was ich nicht glaube, oder sie sind irgendwie in anderen Kampfräumen gebunden, und es besteht schlichtweg keine Kapazität, um quasi diese Grenze in ihrer Gesamtheit zu schützen. Sie müssen natürlich auch denken, über welche riesigen Räume wir hier reden im Osten. Also allein die russisch-kasachische Grenze ist 7000 Kilometer lang, die russisch-ukrainische Grenze fast 1000 Kilometer. Und wenn Sie da alle 50 Meter einen Mann hinstellen wollen, da reichen auch 200.000 noch lange nicht.
Ja, ist schlicht faktisch wohl nicht zu machen. Andererseits, Putin hat erst vor kurzem angekündigt, dass er zumindest personell nochmal aufstocken möchte. Seine Armee will er nochmal vergrößern auf insgesamt jetzt dann 2,4 Millionen Mann. Wie ist das zu bewerten?
Ach, als politische Propaganda, wie immer. Also Sie müssen bitte immer bedenken, den Unterschied zwischen russischen Ankündigungen und russischen Realitäten. Ja, das ist so ein typischer Bestandteil der russischen politischen Propaganda. Man redet gerne und laut und viel über die Pläne, die man hat. Was dann am Ende dabei rauskommt, also Stichwort grüne Energie, Stichwort Importsubstitution, Stichwort Ausbau der Nordostpassage, ne? Also das Ergebnis ist dann meist recht bescheiden. Ich würde auch sagen, das ist vielleicht mehr Propaganda gegenüber westlichen Politikern nach dem Motto, wir haben unendlichen Menschennachschub und so weiter. Es zählt aber für die militärische Leistung nicht, was sie auf irgendwelchen Papieren stehen haben, sondern wie gesagt, was sie an Leistung tatsächlich auf den Boden bringen. Und insofern gucke ich eigentlich auf sowas gar nicht, sondern ich schaue, was im Kampfraum selber passiert.
Gut, dann vielleicht noch mal so gegen Ende unserer Sendung der Ausblick auf die nächsten Tage. Womit rechnen Sie jetzt in den nächsten Stunden, Tagen, vielleicht auch Wochen? Sie haben es gesagt, das Wetter wird eine große Rolle spielen, die Jahreszeit wird eine große Rolle spielen. Inwieweit könnte das jetzt nochmal die Dynamiken beeinflussen?
Ja, also jetzt noch nicht. Also das Putica ist frühestens in 4 bis 6 Wochen, aber bis dahin werden die Russen selbstverständlich versuchen, weiter in Richtung Pakhovsk und Konstantinivka und Tasiviar vorzudringen. Ich würde Sie gerne fragen, wieso braucht ihr eigentlich so lange? Also wieso habt ihr Tasiviar nicht längst schon im April genommen? Das ist sicher die große Frage. Also schaffen Sie es vor dem Einsatz der Rasputiza, diese Straße hier, die wir jetzt gerade eingezeichnet sehen, zwischen Pakhovsk und Konstantinivka zu erreichen oder zumindest zu unterbrechen? Wenn ja, ist das ein großes Problem für die Ukraine. Wenn nein, dann hat die Ukraine großes Glück gehabt und kann sich dann entlang dieser Linie befestigen. Das ist der eine Raum, wo man sicher hinschauen muss. Und der andere ist sicher die Frage, wie geht dieses Katz-und-Maus-Spiel in der Region Kursk aus? Also schaffen es die Russen, genügend Reserven heranzuführen und zu orchestrieren, dass sie die ukrainischen Bewegungen unterbinden können? Oder führen die Ukrainer dieses Spiel weiter und zwingen damit die Russen vermehrt eben Material und Truppe stehen zu lassen? Und ich denke, das ist so für die nächsten Wochen eigentlich das bestimmende Thema.
Kann man denn eigentlich sagen, dass das Momentum insgesamt gerade auf einer der beiden Seiten liegt, auf der ukrainischen, auf der russischen, oder ist es eher eine Pattsituation?
Nein, nicht wirklich. Also es sind eigentlich Dynamiken, die gegeneinander laufen, also wo die Seiten sich jeweils versuchen, gegenseitig Ressourcen und Bewegungsräume abzuschneiden. Es ist also quasi im Moment gleichzeitig Bewegung und Abnutzung, was den Krieg natürlich komplex macht. Aber irgendwann werden wir wieder in die alte Abnutzungsphase zurückkommen. Und dann stellen sich halt wieder Fragen, eben wie, wer hat die Luftüberlegenheit, wer kann mehr mechanisierte Systeme rausnehmen. Also das, was wir eigentlich so den ganzen Krieg über beobachtet haben.
Ihr habt es gehört, laut Militärökonom Markus Keup hat Russland keinen weiteren Vorstoß in der Region Kursk erwartet. Und in der Ukraine selbst ist die Beliebtheit von Präsident Zelensky seit Kriegsbeginn stark zurückgegangen, sagt unsere Reporterin Alisa Jung. Neuwahlen seien aber undenkbar. Wenn ihr selbst Fragen an unsere Experten habt, könnt ihr donnerstags auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Dort zeigen wir euch, wo genau was passiert ist und wie die Lage an der ukrainischen Front ist. Mit aktuellen, verifizierten Bildern und Karten. Immer live um 19.30 Uhr und als Podcast Militär und Macht jeden Freitag. Die Links zu unseren Kanälen findet ihr in der Beschreibung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.